Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Ja, willkommen bei der 100 heute Abend. Willkommen im Harzland. Harzland, das kennt ihr doch. Das ist das Land, wo viel über Anträge läuft und Eingliederungsvereinbarungen. Die Einwohnerzahl ist in den letzten Jahren leicht gesunken. Es sind aber immer noch 4.300.000. Harzland, das kann man jetzt so von außen schlecht verstehen. Allerdings, wenn man drin lebt, auch nicht so richtig. Denn im Harzland gibt es einmal die Bezieher und die Vermittler. Und die haben komplett unterschiedliche Perspektiven. Jedenfalls feiert Harzland in diesen Tagen sein 10-jähriges Bestehen. Und das ist Anlass für uns, da genauer hinzuschauen, das verstehen zu wollen und auch ein bisschen, ja, zu feiern, so gut es geht. Ne? Wolfgang Schiller ist bei mir, Redakteur der Sendung, aber leider ohne Geburtstagstorte, wie ich sehe.
Ja, weil eigentlich ist es nicht unbedingt ein Grund zu feiern. Es ist eigentlich ein großartiges System. Also ich glaube, die ganze Welt beneidet uns um dieses Sozialsystem, vielleicht noch die skandinavischen Länder. Wenn jemand die Arbeit verliert, wenn er die Wohnung verliert, oder nicht die Wohnung verliert, wenn er die Arbeit verliert, wenn er sich nicht mehr die Dinge leisten kann, die er braucht, dann geht er zu einem Amt und bekommt Geld.
Eigentlich toll.
Eigentlich eine tolle Sache, trotzdem sind eigentlich alle, die wir getroffen haben für diese Sendung, die wir gesprochen haben, die wir befragt haben, nicht zufrieden. Nicht die, die das Geld bekommen und nicht die, die es verteilen.
Du hast zum Beispiel mit Johanna Richter gesprochen.
Das ist eine junge Köchin, die eigentlich eine super Ausbildung hat, motiviert ist und aufgrund von ein paar dummen Umständen in das System geraten ist und darüber dann ein Buch geschrieben hat, weil es teilweise so absurd war, dass es nicht zu glauben ist.
Ja. Erinnerte mich ein bisschen an den Fall, den ich aufgetan habe. Atari-Frosch im normalen Leben heißt sie Sabine Becker. Eine lange Hartz-IV-Geschichte, eine Hartz-IV-Geschichte, die voll ist von Vorwürfen, von Anschuldigungen, von Lüge, von Verschlamperei und immer wird da auch böse Absicht unterstellt. Finster.
Ja, und ich glaube, es gibt sicherlich auch die böse Absicht ab und zu, aber oft ist es, glaube ich, wirklich das System, was die Leute in Dinge reintreibt, auf beiden Seiten, die einfach zu Eskalationen führen. Also auch die Hartz-IV-Mitarbeiter sind ja betroffen von Gewalt. Ja. Es sind vor 3 Wochen ist jemand umgebracht worden, ein Jobcenter-Mitarbeiter. Also das ist, da ist viel Wut unterwegs.
Die 100 mit Erkundungen im Harzland. Schön, dass ihr zuhört. Ich bin Stefan Beutingen.
Die Radio Wissen.
Wenn das Jobcenter Düsseldorf schreibt, dann beginnt der Brief mit sehr geehrte Frau Sabine Becker. Eigentlich heißt Sabine Becker aber Atari-Frosch. Die Mails von ihr und ihre Tweets und Posts, die fangen nämlich alle mit einem Quark an. Und manche hören auch mit einem Quark auf. Atari-Frosch quakt im eigenen Blog, über Twitter, da am liebsten über Computerzeug und Digitalisierung, gar nicht so gerne, aber eigentlich am häufigsten über ihr Leben mit Hartz IV. Ganz viel Wut und Verachtung steckt da drin. Erst haben Atari Frosch und ich uns geschrieben, dann haben wir telefoniert und dann bin ich nach Düsseldorf gefahren und habe Atari Frosch besucht, weil ich wissen wollte, wer da eigentlich so wütend ist und warum.
Gibt es denn da eigentlich irgendwas, was dir gut tut, wo du so merkst, wenn du das machst, dann geht's dir insgesamt besser? Fotografieren.
Ich habe 1982 meine erste eigene Kamera bekommen. Ich habe 14. Eine Pocket Ektra 110. Kleines Ding.
Nein, nicht die. Eigentlich hatte ich das Aufnahmegerät schon weggeschoben. Mitten auf den Tisch. Reine Unachtsamkeit, dass das noch lief.
Ich kann es nicht beschreiben. Ich fotografiere seit ich 14 bin regulär. Ich habe davor auch schon vereinzelt mit der Kamera meines Vaters fotografiert. Der Vorgang der Motivsuche, die Motive festzuhalten, es rauszusuchen, das ist für mich einfach unheimlich entspannt.
Als ich wieder zurück bin in der Redaktion und mir die Töne anhöre, merke ich, dass ihre Fotogeschichte, die ich fast nicht aufgenommen hätte, dass die viel über Sabine Becker erzählt.
Das war von Anfang an das Problem gewesen. Mein Taschengeld ging erstmal dafür drauf. Bilder entwickeln, Bilder abziehen lassen, Fotoalben dazu kaufen, Fotoecken dazu kaufen. Scheiße, war das teuer.
Sabine Becker liebt es zu fotografieren. Doch fotografieren kostet Geld. Das Equipment kostet Geld. Und alles, was Geld kostet, kann gepfändet werden, kann ihr genommen werden. Und davor hat sie Angst, dass das Wenige, was gerade gut läuft, bald auch nicht mehr gut läuft. Es erzählt mehr über das Verhältnis von Sabine Becker und Hartz IV als das ganze andere Zeug. Der Zoff um die Anlage EKS oder der Frust über die Mittelkürzungen oder die Vorwürfe und Unterstellungen und all das. Atari-Frosch sitzt auf einem alten, durchgeleierten Bürostuhl. Ich sitze auch auf einem alten, durchgeleierten Bürostuhl. Chaosdorf, so nennt der CCC Düsseldorf seinen Clubraum. In einer Stunde werden hier die ersten Leute kommen und sich in der Küche einen Kaffee ziehen und sich dann zu uns in den Hackspace setzen. Jetzt ist es noch ganz ruhig. Wir sind alleine.
Mein erster Freund hielt mich für schüchtern und sagte immer den Spruch, sei doch kein Frosch. Und irgendwann ging mir das auf den Keks und habe ich gesagt, ich bin aber ein Frosch. Auch Frosch. Und seitdem bin ich der Frosch.
1985 hatte sie ihren ersten Rechner. Ein Atari. 30 Jahre ist das bald her. Die meisten Nicknames im Netz sind jünger. Auf ihrem T-Shirt ist ein Warndreieck mit Blitz. High Voltage.
Nein, ich ziehe T-Shirts nicht unbedingt immer zufällig an.
Vorsicht, blank liegende Nerven steht darauf. Darunter bitte leise sprechen.
Habe ich gestern Morgen auf dem Amt angehabt.
Gestern war Sabine Becker im Jobcenter oder im Arbeitsverhinderungsamt, wie sie sagt. Sie will eine Mittelkürzung abwenden wegen nicht eingereichter Mietnebenkostenformulare. Sie will die Behörde davon überzeugen, dass sie mit ihrer eigenen Firma auf eigenen Füßen stehen kann. Sie sagt, das Amt will, dass sie zur Deckung ihres Lebensunterhalts ständig der Firma in die Kasse greifen soll. Und dass sie auch Dinge offenlegen soll, die sie nicht offenlegen kann oder offenlegen darf.
Da muss man genau aufschlüsseln, was für Ausgaben hat man geplant, mit was für Einnahmen rechnet man. Im Prinzip gibst du da die halbe Buchführung rein.
Was aber Sabine eigentlich nicht will. Aus Sicht des Amtes fehlt dann immer irgendetwas oder wird versäumt oder verschwindet. Schwer zu sagen, wer woran wie schuld ist. Fest steht, Atari Frosch und die Arge Düsseldorf, die sind sich nicht grün.
Ich sag das Arge, das Amt für Repression, Grundrechtsentzug und Existenzvernichtung.
Seit Beginn der Hartz-Reform kennen sie sich, Sabine Becker und die Arge, beziehungsweise das Jobcenter. Ich frage das Jobcenter Düsseldorf an und bitte um Stellungnahme zum Fall Sabine Becker. Datenschutz. Einverständnis nötig. Einverständnis eingeholt. Jürgen Hennigfeld antwortet. Die Recherche der teilweise sehr lange zurückliegenden Sachverhalte werde einige Zeit in Anspruch nehmen. Dann ruft er mich an. Er fragt mich, warum wir denn mit so jemandem sprechen. Mit jemandem, der das Jobcenter faschistisch nennt. Ich antworte ihm, dass ich verstehen will, woher diese Wut kommt. Auch Hennigfeld ist etwas wütend. 10 Jahre Hartz IV, was da überall geschrieben und gesendet werde. Alle wollen sie jetzt was. Und ich merke, wenn es um Hartz IV geht, dann sind die Bezieher oft hilflos und überfordert. Aber nicht nur die.
Froschs Blog. Am 5. August 2011 um 19.17 Uhr von Atari Frosch.
Titel: Hartz IV und die Grundrechte. Mal wieder.
Ich sage es ja schon seit Jahren und bekomme regelmäßig zu hören, ich würde übertreiben.
Es geht um einen Taz-Artikel. Es geht um die Durchsuchung der Wohnung eines Beziehers. Es kommt, wie so oft, ganz vieles zusammen und mündet in der Behauptung, Hartz IV-Bezieher hätten keine oder eingeschränkte Grundrechte.
Kaum Grundrechte. Frohes Kotzen dann noch.
Ich wollte eigentlich primär über Computerthemen schreiben. Ich habe auch als Untertitel des Blogs Computer und was das Leben einer Frau sonst noch so zu bieten hat.
Computerthemen gibt's auch. Aber Tags wie Arge, Armut und bedingungsloses Grundeinkommen sind viel häufiger.
In der Tag-Cloud ist der Begriff Hartz IV der größte.
Atari Frosch und ich haben telefoniert, uns geschrieben. Am Anfang oder am Ende ihrer Mails und Tweets schreibt sie Quark. Das Problem? Wir können zwar anfangen, über Hartz IV zu reden, aber schlecht wieder aufhören mit dem Quaken.
Brauchst du eigentlich eine Sendung von einer Stunde oder anderthalb? Da kannst du eine Woche, eine Themenwoche draus machen.
Das geht nicht. Also habe ich Atari Frosch gebeten, 3 Punkte in ihrem Leben zu finden. 3 Punkte, an denen Hartz IV ihr Leben in besonderer Weise beeinflusst hat. Und das bitte kurz schildern. Atari Frosch antwortet, in kurz ist das schwierig. Sie fischt im Block herum und findet 3 Punkte. Sie nennt das Existenzvernichtungsversuche. 1 bis 3.
Froschs Blog am 11. Oktober 2009, 17.55 Uhr von Atari Frosch.
Titel: Existenzangst Reloaded.
Mitte Mai hatte ich bereits den Antrag auf Verlängerung der Erwerbsminderungsrente gestellt.
Sabine Becker bekommt Erwerbsminderungsrente. Die muss nun verlängert werden. Um festzustellen, ob sie die weiterbekommt, muss sie zum Psychiater.
Aus der Formsache wurde nun eine Sache der Existenzangst, denn dieser Psychiater beschloss, meine Depressionen seien nicht mehr so schlimm, leicht statt mittelgradig, und ich sei deswegen jetzt ohne Probleme wieder in der Lage, mindestens 6 Stunden am Tag zu arbeiten. Jedenfalls bekam ich letzten Montagnachmittag den ablehnenden Rentenbescheid. Und das heißt, dass mich die Rentenversicherung der Arge zum Fraß vorwirft.
Bis zu dieser Zeit hatte sie überwiegend von der Erwerbsminderungsrente gelebt, wegen der Krankheit. ALG II kam obendrauf, um aufs Existenzminimum zu kommen. Jetzt muss sie einen Erstantrag stellen.
Der Sachbearbeiter, der mir da gegenüber saß, das war so ein richtiger Scheißegal-Typ. Dass er mit einer Person zu tun hat, hat man nicht gemerkt. Ich habe das Gefühl, der hat den Eindruck, Man hat den Eindruck, der arbeitet mit einem Roboter oder so. Ne? Ich bin aber kein Roboter.
Ich weiß nicht, ob ich im November noch Miete, Strom, Gas und Telefon-Internet bezahlen kann. Die Vermieter sind ja möglicherweise noch ein wenig geduldig, während die Stadtwerke Düsseldorf und die Telekom schnell zum Abklemmen tendieren.
Da guckte sich das durch. Ich hatte, es hielt auf dem Erstantrag die Frage, sind Sie arbeitsfähig oder nicht, ankreuzen. Ich habe Nein angekreuzt, weil war ja so. Ja, das hätte ich machen sollen. Ich habe das unterschrieben. Ich habe eine Lüge unterschrieben. Das hat mir physisch wehgetan.
Sabine Becker spricht von Nötigung. Das Jobcenter sagt, es konnte nicht festgestellt werden, dass sie nicht erwerbsfähig sei. Es sei daher unangemessen, von Nötigung zu sprechen, da es sich um die Anwendung demokratisch legitimierten Rechts handle. Jedenfalls ist Sabine Becker schon wieder pleite, weil das Jobcenter nichts überweist. Als es nicht mehr weitergeht, schnappt sie sich Unterlagen und Kontoauszüge und geht zum Sozialgericht. Rechtsantragstelle.
Der Rechtspfleger sind die, glaube ich, da auf der Stelle. Guckt sich das an, greift zum Telefonhörer, ruft beim ARGE an, fragt danach die und die Akte, was ist denn da los? Warum kriegt die Frau ihr Geld nicht? Dann fiel ihnen plötzlich ein, dass die Akte angeblich ganz zufällig, versehentlich auf dem Stapel der bereits bearbeiteten Akten gelandet sei, in der Leistungsabteilung.
Wie sie das Wort zufällig betont, zeigt, dass sie eher an Absicht glaubt. Das regt sie auf, macht sie wütend. Der Vorwurf schwankt zwischen intendiertem Bösen und schlichter Inkompetenz. Bei Inkompetenz verdreht Sabine oft die Augen. Jetzt gerade schielt sie wieder mal kurz in Richtung Decke.
Und dann ging alles ganz schnell. Barvorschuss, wie haben die mir ausbezahlt? 800 Euro. Bar, wie gesagt. Was schon außergewöhnlich ist, weil üblicherweise kriegt man es aufs Konto. Und die Nachzahlung kam dann auch noch innerhalb einer Woche. Aber du musst erst draufhauen.
Kann sich eigentlich jemand, der keine Depression hat, vorstellen, wie es ist, eine Depression zu haben?
Vermutlich nicht. Deswegen, sonst gäbe es wahrscheinlich auch nicht so viele Vorurteile nach dem Motto, du hast ja bloß keinen Bock, hast ja bloß keine Lust, tust nur die angenehmen Sachen und lässt den Rest liegen. Was sich da abspielt, können sich, glaube ich, nicht depressive nicht vorstellen. Ich habe zeitweise schon Probleme gehabt, das Ärzten zu verklickern.
Die Krankheit ist unberechenbar. Das macht Sabine Becker aus Arbeitgebersicht in gewisser Weise uninteressant, schwer vermittelbar. Aber eine freiberufliche Tätigkeit, wo sie sich das selber einteilen kann, das ginge doch. Also selbstständig machen, gemeinsam mit einem Freund. Die Geschäftsidee? Webadministratoren-Dienstleistungen. Sie schreibt Briefe an das Jobcenter und bittet um ein Beratungsgespräch.
Gut, ich wollte also Mitte März 2012 einen Beratungstermin zum Thema Selbstständigkeit, IT-Branche.
Sabine Becker wird während der nächsten Minuten wieder die Augen verdrehen, an die Decke schielen. Sie schreibt noch einen Brief. Wochen vergehen. Die ARGE antwortet per Mail und bittet um Entschuldigung. Verzögerung wegen Urlaub.
30. Juli 2012 um 20.23 Uhr von Atari Frosch.
Der Ton in ihrem Blog wird jetzt rauer. Titel: Arbeitsmoral des Jobcenters.
Also, was muss ich mitbringen, um nach mittlerweile 4,5 Monaten einen Termin zu einer qualifizierten Beratung zum Thema Selbstständigkeit in der IT-Branche zu bekommen? Eine Peitsche? Eine Axt? Eine Bombe? Sie können wirklich froh sein, dass ich nicht zu solchen Methoden tendiere, sonst wäre Ihr Laden schon platt.
Endlich im August ist der Termin. Nach über 5 Monaten. Sabine ist ganz angetan vom Sachbearbeiter.
Die Freundlichkeit war nicht nur gespielt und der hat sich wirklich dafür interessiert, was ich machen wollte.
Nach 2 weiteren Mailwechseln ist damit aber Schluss. Der Sachbearbeiter ist leider weg. Versetzt.
Passen Computer gut zu dir?
Ja. Computer haben einen wunderbaren Vorteil. Die lügen mich nicht an.
Die Neigung, Computerprobleme zu lösen, die Idee mit der Selbstständigkeit, beides klingt perfekt. Sabine und ihr Geschäftspartner gründen die eigene Firma. Der Name? Nerd for You.
Ja, ein Nerd für dich. Also für die Leute, die sich selber entweder eigentlich genau wissen, was sie wollen, aber die Zeit nicht haben oder überhaupt nicht wissen, wie man Dinge umsetzen kann und dann einfach jemanden brauchen, der mal dazu ziehen kann.
Die Unternehmensform UG, eine Unternehmergesellschaft, haftungsbeschränkt.
Serveradministration, Blogadministration. Wir helfen bei Themen wie Verschlüsselung, Backup.
Zwischen 2012 und 2014 bekommt die Firma einen Eintrag im Handelsregister. Die Firmenhomepage entsteht. Erste Aufträge kleckern rein. Bei weitem nicht genug. Sabine braucht weiter Geld vom Amt. Das Jobcenter will die Leistungen berechnen und zeitnah wissen, wie viel sie verdient.
Ich bin zwar Gesellschafterin mit 50% Beteiligung, das interessiert die aber nicht. Die behandeln die Unternehmergesellschaft wie eine Einzelunternehmung und sprechen ihr quasi die eigene Persönlichkeit, Rechtspersönlichkeit ab. Letztendlich läuft es darauf hinaus, dass monatlich ein Gewinn ermittelt werden soll, was bei einer solchen Gesellschaft gar nicht möglich ist. Man macht da nämlich auf Jahr. Und dann soll ich die Hälfte dieses Gewinns dort abgreifen, was ich nicht darf. Das GmbH-Gesetz untersagt mir das. Ich würde mich also strafbar machen, wenn ich es tun würde.
Das Amt will die Leistung berechnen und wissen, wie viel sie durch ihre Firma verdient. Sabine Becker kann diese Zahlen nicht liefern. So kann das Amt aber auch den Weiterbewilligungsantrag nicht bearbeiten, wegen mangelnder Mitwirkung.
Was passiert denn bei mangelnder Mitwirkung?
Bei mangelnder Mitwirkung können Leistungen teilweise oder ganz gestrichen werden.
Und bei dir?
Ja, in dem Fall war es gewesen komplett. Also von voller Leistung auf null.
Das Jobcenter dazu kurz, eine Mittelkürzung habe bei Frau Becker nicht stattgefunden. Und weil sie die Mitwirkung ja nachgeholt habe, sei ja der Antrag nachträglich bewilligt worden. Doch durch diese Verzögerung ist Sabine Becker längst schon wieder tief im Minus.
Ich kriege dann sehr schnell Existenzangst, zumal ich eine ähnliche Geschichte 2002 schon mal hatte. Und da habe ich eine Wohnung verloren. Da kam da alles wieder hoch.
4 Tage nach dem Interview schreibt Sabine, dass sie zwar noch keinen Änderungsbescheid hat, aber zumindest eine Nachzahlung. Pleite abgewendet. Solche Auseinandersetzungen kosten Zeit und Nerven. Geht zu viel Zeit drauf, geht das zu Lasten der Firma. Und wenn die Nerven nicht mehr halten, dann kommt die Depression. Und dann schafft sie es nicht mal mehr runter zum Briefkasten.
Ich habe mich erstmal wie gelähmt gefühlt. Scheiße, jetzt kommt das alles wieder. Nach 12 Jahren hauen die mir wieder die Wohnung weg. Denn letztendlich geht es dann ganz schnell. Wenn ein Vermieter 2 Monate keine Miete bekommen hat, kann er schon fristlos kündigen.
Am Ende wird mir bewusst, dass in ihrem Leben nicht viel ist, was rund läuft und ihr Freude macht. Und dass sie in dem ständigen Bewusstsein lebt, dass auch das nicht sicher ist, sondern bedroht. Prekär bedeutet schwierig, problematisch, aber auch unsicher, widerruflich. Zu Beginn des Stückes hat Sabine erzählt, wie wichtig ihr das Fotografieren ist. 2009 unterhält sie sich mit einem Freund aus Reutlingen übers Fotografieren. Er bekommt mit, dass Sabine gerne fotografiert, aber kein Digital-Equipment hat. Er habe für seine Tochter eine Kamera besorgt, Canon EOS, aber die Tochter habe gar kein Interesse. Ob Sabine die vielleicht haben möchte? Leihweise.
Eine Spiegelreflexkamera, die ich mir wirklich nicht hätte leisten können, die ich mir heute auch nicht leisten kann. Und wenn die kaputt geht, habe ich ein Problem.
Kürzlich hat sie mit dem Verleiher gesprochen, wegen der Kamera. Der will sie aber nun gar nicht mehr zurück. trotzdem bleibt sie ausgeliehen.
Witzigerweise hat sogar eher der Verleiher dran gedacht.
Ein Schutz gegen Pfändung.
Und dann ist schon ganz gut, wenn da die Sachen, die da wichtig sind, nicht auch noch weggenommen werden können.
Die Radiowissen 100 unterwegs im Harzland. Gerade waren wir in Düsseldorf bei Sabine Becker und unsere nächste Geschichte, die liegt auf den ersten Blick ganz ähnlich, aber bei genauerem Hinsehen ist sie doch ganz anders.
Sie ist eigentlich ganz anders. Johanna Richter heißt die Protagonistin, deren Geschichte wir jetzt erzählen. Eine junge Köchin, motiviert, gut ausgebildet, also keine Krankheit, keine Depression. Sie hat vor 2 Jahren ihre Ausbildung beendet, hat dann auch einen Job bekommen in einem guten Restaurant, guten Hotel, wird aber dann, hat ein bisschen Pech, wird gekündigt am Ende der Probezeit, sie wird nicht übernommen und ist eben dann kurz vor Weihnachten 2012 arbeitslos. Sie stellt dann sofort einen Antrag auf Arbeitslosengeld, sie gibt den Antrag sogar persönlich ab. Und dann wartet sie auf eine Antwort. Sie wartet auf einen Termin und der kommt nicht. Der Antrag wird offenbar verschlampt. Sie ruft an, sie wird immer wieder vertröstet. Und als es dann nicht mehr anders geht, weil inzwischen Strom und Gas abgestellt sind, es ist Winter und die Wohnung ist kalt und sie hat eigentlich nichts mehr und sie fürchten muss, dass sie auch die Wohnung noch verliert, da geht sie dann endlich mal hin und will jemand sprechen, auch ohne Termin. Und damit beginnt dann ihr ganzes Schlamassel dort mit der Arbeitsagentur. Johanna hat über dieses Hin und Her ein Buch geschrieben, was dann noch kommt. Das Buch heißt Es liegt kein Antrag vor. Und ich habe Johanna gestern gesprochen und sie zuerst gefragt, was sie da erlebt hat bei diesem wichtigen ersten Besuch in ihrer Arbeitsagentur.
Also ich bin dahin und man muss sich immer am Empfang melden unten. Und ich bin zum Empfang, habe meinen Namen genannt, habe meinen Ausweis vorgelegt, so wie es üblich ist dort. Und man guckte mich an nach dem Motto, was möchtest du jetzt von uns? Das Hartz-IV-Amt ist ganz woanders. Und dann dachte ich so, ja, ich würde gerne mal fragen, was mit meinem Antrag auf Arbeitslosengeld 1 ist. Und dann dachte man, ja, du brauchst einen Termin. Also sie brauchen einen Termin, hat man mir gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kriege aber keinen Termin ohne Nummer, das weiß ich. Und dann fing das Gespräch eigentlich quasi von vorne an. Es wurde dann wieder gefragt, was ich möchte. Und dann habe ich gesagt, dass ich gerne mit jemandem reden möchte, da mein Antrag nicht bearbeitet worden ist oder bearbeitet wird. Und dann hat man mir gesagt, man bräuchte einen Termin. Ohne Nummer kriegt man keinen Termin. Und dann fing es immer und immer wieder von vorne an. Ich habe mich gefühlt wie in so einer Dauerschleife, bis ich dann irgendwann gesagt habe, ich so, Leute, entweder ziehe ich jetzt hier unten in die Lobby ein oder ihr unterstützt mich endlich.
Und was ist dann passiert?
Ja, dann ist meine Mama dann mal mitgekommen und hat dann echt mit einem Anwalt gedroht, bis sie sich dann darum gekümmert haben. Und dann ging das relativ schnell. Nach fast 3 Monaten habe ich dann einen Termin bekommen, wo ich dann endlich gesagt bekommen habe, man unterstützt mich, ich würde Arbeitslosengeld 1 bekommen. Und dann durfte ich danach endlich Hartz IV beantragen zum Aufstocken.
Okay, klingt wahnsinnig kompliziert. Wie ging es dir in dieser Zeit? Du hast Strom und Gas abgestellt bekommen. Ja. Du hast versucht, wahrscheinlich eine neue Arbeit zu bekommen, aber es war eine ziemlich schlimme Lage. Wie war das da?
Ja, also am Anfang habe ich mich arbeitslos gemeldet und dachte, es geht jetzt alles ganz schnell. Ich würde ganz schnell wieder eine Stelle finden. Wäre ja wohl nicht so schwer, wenn man eine gute Ausbildung gemacht hat. Und mir ging es nicht gut damit. Das Selbstbewusstsein litt drunter und man fühlte sich echt irgendwie nicht verstanden, weil man musste halt so viele Anträge stellen, man musste immer wieder alles bestätigen und dabei wollte ich eigentlich nur schnelle Unterstützung, damit ich schnell wieder arbeiten gehen konnte.
Warum glaubst du, war das so schwer, zu dem Zeitpunkt eine Stelle als Köchin zu finden? Weil eigentlich denkt man ja, es gibt sehr viele Stellen in der Gastronomie.
Ja, es gibt bestimmt auch viele Stellen, die ausgeschrieben sind, aber das sind halt auch immer Zeitstellen, ne? Für Saison über Weihnachten gar kein Problem, da werden immer mehr Hände in der Küche gebraucht, aber nach Weihnachten ist man dann halt wieder weg und deswegen wird man halt vor allem oft in der Gastronomie ausgenutzt, über Praktika läuft das dann. Ich kann selber auch nicht sagen, warum das so schwer ist. Ich habe es halt einfach nur schwer erlebt. Also
irgendwann hat dir ein Betreuer vom Arbeitsamt eine Stelle vermittelt in einem Restaurant, nicht als Köchin, sondern als Servicekraft. Du hast es trotzdem gemacht. Da war ein bisschen Hoffnung, oder?
Ja, ich habe mir gedacht, okay, wenn man nach so langer Zeit, also für mich war es halt eine lange Zeit schon, nichts getan hat, habe ich gedacht, ja, im Service ist jetzt auch nicht so schwer. Habe ich in meiner Ausbildung auch Einblicke gewonnen, werde ich schaffen. Und es hieß auch, wenn ich 4 Wochen Praktikum bei denen mache, dass ich danach einen Vertrag kriegen würde. Erstmal nur für Service, aber wenn eine Stelle in der Küche frei werde, würde man mich auch in die Küche setzen.
Aber Praktikum heißt, du hast kein Geld dafür bekommen.
Genau, ich wurde weiter vom Amt bezahlt, habe dann aber 6 Tage die Woche da gearbeitet. Und nach den 4 Wochen sagten die, ja, wir machen nochmal 4 Wochen.
Praktikum?
Praktikum. Und in der Zeit sollte ich dann ein Praktikum in der Küche und im Service beides an einem Tag meistens sogar machen. Also erst in der Küche arbeiten, dann im Service über die Mittagszeit und abends dann wieder in der Küche und dann wieder im Service.
Das hast
also
du auch noch gemacht?
Genau, Doppelarbeit für kein Geld. Und nach den weiteren 4 Wochen habe ich gesagt, entweder kriege ich jetzt einen Vertrag oder ich gehe, weil für umsonst arbeiten und so viel ist halt auch nicht mein Ziel gewesen. Ich wollte ja weg vom Amt und nicht fürs Amt arbeiten, für wenig Geld und dann für das Restaurant eine kostenlose Kraft sein.
Und dann hast du keinen Vertrag bekommen?
Ich habe keinen Vertrag bekommen, nein.
Warum nicht?
Dann sagten die, ja nee, dann wenn wir nicht noch mehr Zeit bekommen, dich weiter zu testen, wo ich denke, 8 Wochen sollten eigentlich reichen, um einen Menschen kennenzulernen, um zu wissen, ob der jetzt da arbeiten kann oder nicht. Die waren anderer Meinung, also habe ich dann gesagt, dann tut es mir leid, dann beenden wir jetzt die Arbeit. Ich hatte mir natürlich im Arbeitsamt dann Unterstützung geholt und habe gesagt, ich würde das jetzt gerne beenden, ohne dass mir Sanktionen drohen, weil sowas droht ja einen ganz schnell als Arbeitslose.
Also da hat das Arbeitsamt dann auch mal was richtig gemacht?
Ja, da haben die mich ausnahmsweise, es war echt gut, dass sie mich da unterstützt haben. Wobei danach ging es ja wieder bergab, weil ich war dann nicht mehr im System und musste einen neuen Antrag stellen und dann ging das von vorne, die Wartezeit los.
Okay, das müssen wir jetzt nochmal erklären. Also der Arbeitsamtbetreuer hat gesagt, wenn du keinen Vertrag bekommst, dann hörst du dort auf mit dem Praktikas,
genau.
Und dann kriegst du auch keine Sanktionen vom Arbeitsamt,
genau.
Weil das hat ja keinen Sinn, wenn wir ständig die kostenlosen Arbeitskräfte bezahlen.
Genau.
Aber er hatte dich aus dem System abgemeldet.
Ja, die waren dann der festen Überzeugung, dass ich nach 8 Wochen einen Vertrag kriegen würde. Und dann war ich plötzlich nicht mehr im System und musste dann, das ist halt über den Computer gelaufen, da würden sie halt nichts für können.
Was hatte das dann für Konsequenzen für dich?
Ja, ich musste dann wieder 4 Wochen warten, bis mein Antrag bearbeitet worden war. Und ich hatte wieder einen ganzen Monat ohne Geld. Und das ist natürlich dann, wenn man sowieso schon ziemlich lange ohne Geld gearbeitet hat, gerade wieder ein bisschen Fuß fasst, ein herber Rückschlag.
Wie bist du da über die Runden gekommen? Wer hat dir da geholfen?
Vor allem meine Familie, auch Freunde. Ohne die wahrscheinlich wäre ich auf der Straße gelandet oder sonst wo. Weil wenn kein Geld da ist, wovon will man dann die offenen Rechnungen zahlen? Ne?
Mhm. Du hattest ja dann nochmal eine Stelle als Köchin im Altenheim.
Ja, das ist richtig.
Das ging auch schief. Man hat dich da rausgemobbt, beschreibst du in deinem Buch.
Ja.
Und dann hattest du genug von der Gastronomie. Du wolltest was anderes machen. Du wolltest umschulen.
Genau.
Hat dich da das Jobcenter unterstützt?
Leider gar nicht. Also man hatte mir dann versprochen, mein Sacharbeiter, der für mich zuständig war am Ende, der hatte mir dann gesagt, es gibt so eine Sache für junge Leute. Wenn die nochmal eine andere Ausbildung machen wollen, werden die von einem gesonderten Abteilung am Arbeitsamt unterstützt. Das ist so eine Art Maßnahme und ich sollte da doch einfach sagen, was ich machen möchte. Die würden mir bei den Bewerbungen helfen, dass ich da reinkomme und es hat sich herausgestellt, nachdem ich dann das unterschrieben hatte, dass ich da mitmachen werde, dass ich 9 Monate eigentlich nur Bewerbung schreiben solle, ohne wirklich ein Ziel dahinter. Also entweder nach 9 Monaten habe ich eine neue Stelle oder nicht.
Weil das war im Frühjahr und das Ausbildungsjahr
genau.
Beginnt im Herbst.
Genau. Und man hatte mir vorgeschlagen, ich könnte eine Umschulung zur Nageldesignerin machen oder im Krankenhaus Akten schreiben über Tests oder für die Versicherungen. Alles das, was ich ja eigentlich nie geplant hatte und auch, wo ich gesagt habe, da passe ich gar nicht rein von meiner Persönlichkeit her. Das wäre gar nichts, wo ich glücklich werden würde.
Das heißt, irgendwann hast du gesagt, so, ich nehme das Heft jetzt selber in die Hand.
Genau.
Du arbeitest jetzt in der Systemgastronomie bei McDonald's.
Richtig.
Das ist ja nun nicht die erste Adresse, wenn man mal in der gehobenen Gastronomie arbeiten wollte. Aber dir macht es trotzdem Spaß.
Ja, also ich habe ein unglaublich gutes Team dort, einen super Chef. Und ich bin da ohne Probleme reingekommen und ich bin sehr glücklich da. Also ich bereue es überhaupt nicht, dass ich mich dort beworben habe. Klar, das ist nicht die 1A-Adresse, wenn man aus der Gastronomie kommt. Aber wenn man sowieso schon ein Jahr immer wieder Niederschläge gemacht hat, dann sagt man sich so jetzt oder nie, Und es hat geklappt und ich bin auch sehr stolz drauf.
Du hast deine Erlebnisse in einem Buch aufgeschrieben. Was läuft deiner Meinung nach da falsch?
Was da falsch läuft, da läuft so vieles, glaube ich, falsch. Also es ist so, man ist halt nur eine Nummer und klar, bei so vielen Menschen kann man auch nur eine Nummer sein, ist ja auch verständlich, aber man geht da so unter, man geht nicht auf den einzelnen Menschen ein, sondern man geht immer nur auf die Nummer ein. Man sieht gar nicht, okay, die hat eine super Ausbildung gemacht, wir könnten die da und da unterbringen vielleicht oder mit anreizen. Und ich habe auch nie erwartet, dass das Arbeitsamt mir jetzt eine neue Stelle sucht, sondern einfach nur Unterstützung, dass ich Unterstützung bekomme. Aber selbst das
hat nicht funktioniert.
Nee.
Hast du den Eindruck, dass es dir bei der Stellensuche geschadet hat, dass du schon mal arbeitslos gemeldet bist?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube, also ich habe mich am Anfang, habe ich immer wieder Stellen vom Arbeitsamt geschickt bekommen und gesagt bekommen, da soll ich mich bewerben, habe ich auch immer gemacht. Aber schnell habe ich halt herausgefunden, man sieht einen an, du kommst vom Arbeitsamt, ja, gut.
Das sind immer die Loser und die nicht arbeiten
wollen. Die billige Arbeitskraft, die wir jetzt mal ein paar Wochen haben können und dann gehst du wieder. Also man wurde nicht ernst genommen.
Es liegt kein Antrag vor. Das, was ihr jetzt hier in 9 Minuten bei die Radio Wissen 100 gehört habt, das gibt's auch noch in Buchform. Johanna Richter hat das geschrieben. Johanna Richter ist allerdings ein Pseudonym. Harzland. Ne? Harzland, das wird ja häufig als Krisenstaat wahrgenommen. Da ist viel die Rede von Wut und Gewalt und psychischen Belastungen. Und das bei Beziehern und Arbeitsvermittlern. Nun, vielleicht eine Gelegenheit, nochmal dahin zurückzugehen, wo es jede Menge Euphorie gab und diese Aufbruchsstimmung zu greifen war.
Heute ist ein schöner Tag für die Arbeitslosen in Deutschland. Das Ziel haben wir also definiert, 2 Millionen Arbeitslose weniger in 3 Jahren.
Eigentlich eine revolutionäre Idee, denn Harzland wurde ja quasi gegründet, um sich nach und nach abzuschaffen. Die Arbeitslosen sollten weniger werden, 2 Millionen in 2 Jahren, das war das Ziel. Aber zu welchem Preis? Das wollen wir heute klären, indem wir uns Geschichten anhören. Die Radio Wissen, die 100, willkommen im Harzland. Ein Hartz-IV-Bezieher, für uns heißt er Herr L. Herr L. stellt Fragen, die sich viele Hartz-IV-Bezieher stellen. Womit er sich beschäftigen soll, was er mit der Zeit tun soll, wie er sich überhaupt rechtfertigen soll. Vielleicht stellt Herr L. sich so viele Fragen, weil er Schauspieler ist und viel reflektiert und nachdenkt. Ja, deswegen sind es eigentlich auch noch ein paar mehr Fragen, die ihn da umtreiben. Unsere Autorin Dörte Fiedler hat Herrn L. und Frau K. getroffen und zeigt, wie die beiden versuchen, sich irgendwie mit ihrer Hartz-IV-Lage zu arrangieren.
Ich muss jetzt richtig überlegen, wo ich ansetze, weil ich könnte fast von Anfang an ansetzen, weil das wie so ein Weg dahin führt.
Woran lag das? Das lag daran, dass ich mir das Schwerste ausgesucht habe. Also was mich interessiert, das sind Dokumentarfilme.
Und meine Erwerbsgeschichte hat damit eigentlich überhaupt nichts zu tun, sondern ist eher, wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, die ganze Zeit eine Suche danach, was vielleicht eher, wo ist ein Platz in dieser Gesellschaft für mich?
Und habe viele Sachen gemacht, aber sobald du ein bisschen aus dem Rahmen springst, also es ist sehr schwer, da irgendwie was richtig hinzukriegen. Und irgendwann machst du auch das Falscheste, was du machen kannst. Das heißt, du drehst selbst die kleinen Filmchen und die bietest du dann an, aber die will dann niemand. Das ist das Problem. Und da habe ich immer alles falsch angestellt im Endeffekt. Immer erst mal machen und dann mal gucken. Aber man muss erst mal gucken, dann bekommt man einen Auftrag und dann kann man machen. Und so kommt man zum Geld.
Ja, okay. Gut, Paragraph 9, Hilfsbedürftigkeit. Punkt 1, hilfsbedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus dem zu berücksichtigenden Einkommen oder Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen erhält.
Ich selbst habe so ein ganz seltsames Verhältnis zu Geld. Ich ignoriere es, es bringt mich in Teufelsküche auch, mein ganzes Leben schon. Wenn es da ist, gebe ich es aus für viele, viele kleine sinnlose Sachen. Also nicht für eine Altersvorsorge, sondern eher für Essen und für Musik.
Dann hat sich natürlich das Konzept Arbeit als solches in den letzten 10 Jahren völlig, es ist immer so diese Prekarität, die da ist. Und die ist natürlich in dem Beruf, den ich ausgewählt habe, die gehört dazu, so wie bei Schauspieler und solche Berufe. Aber so ist das nun mal. Der Sinn ist insofern so ein bisschen kaugummiartig geworden. Und unsere Arbeit ist nicht mehr das, was sie war.
Also ich habe vor anderthalb Jahren habe ich meinen sozusagen gesicherten Beruf an einem Schauspielhaus, an einem Theater als Schauspieler aufgegeben. Ich habe relativ spät für einen Schauspieler angefangen mit der Ausbildung. Also ich war 24, habe dann mit 29 abgeschlossen, habe auch sofort ein Engagement gefunden. Ich habe das als etwas unglaublich Eingezwängtes mit einer wahnsinnigen Unterbezahlung und einer totalen Überforderung von allen Beteiligten erlebt. Also das war mein Arbeitsumfeld so.
Naja, also ich habe Journalistik studiert. Da ich nicht so schnell meinen Unterhalt verdienen konnte, habe ich dann im Tourismus gearbeitet. Und dort habe ich jahrelang sehr viel Geld verdient, bis dann 2006 so eine große Flaute kam und gar nichts. Und kamen nur noch ein paar Aufträge. Und 2008 war dann völlig nichts mehr.
Ich fühlte mich so wie in so einer Blase gefangen, die nichts mehr mit dem Leben, also mit einem Leben zu tun hat, was außerhalb von diesen festgesetzten Arbeitszeiten von 10 bis 14 und 18 bis 22 Uhr so zulässt. Und ich merkte, dass ich selbst nur noch am Rande meiner selbst war, überhaupt gar nicht mehr wusste, was ich will, wie ich es will, was mir Spaß macht, warum ich das mache, für wen ich das mache. Und das in einem Kulturbetrieb, der ja eigentlich dazu ausgelegt ist und auch gerade im Schauspiel ja die Seele des Menschen in irgendeiner Weise zu umschreiben oder irgendetwas auch über eine Gesellschaft oder über das Ich zu erzählen letztendlich.
Das ist ein Glück, dass wir das hier in Deutschland haben, wirklich ein Glück und ein Luxus. Also wenn du andere Länder nimmst, wie die damit umgehen. Andererseits ist es, was mit dieser Arbeitslosigkeit hier in Deutschland passiert, also diese Zweischneidigkeit, dieses, oh Gott, sag bloß nicht, dass du arbeitslos bist. Das ist einerseits großartig, du wirst gerettet, aber du wirst auch gebrandmarkt.
Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts. Der Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts umfasst insbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Haushaltsenergie, ohne die auf die Heizung und Erzeugung von warmem Wasser entfallenden Anteile sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Zu den persönlichen Bedürfnissen des täglichen Lebens gehört im vertretbarem Umfang eine Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft.
Und ich war einfach echt sehr, sehr verloren in dieser Arbeitswelt, dachte aber immer noch mit so einer Idee, ja gut, das Versprechen auf später, also dieses süße Versprechen auf den Erfolg, den persönlichen Erfolg oder den finanziellen Erfolg. Das heißt, noch so eine Idee, du hast eine Ausbildung, danach gehst du ins Berufsleben und dann arbeitest du dich von unten nach oben. So, also habe mir das so angezogen und bin dem so gefolgt und habe mich gezwungen. Aber es funktionierte nicht.
Es hat mit mir nichts zu tun als solches, sondern ich war verheiratet. Und ich musste mich scheiden lassen. Und mein Mann, der war arbeitslos. Er ist Musiker, ein Künstler auch. Und ich musste mich dann auch mit ihm arbeitslos melden. Ich war ja kein richtiger Hartz-IV, war nur das Anhängsel meines Mannes. Und dementsprechend habe ich es ja gar nicht empfunden, sondern ich habe ihm geholfen. Ja? Aber ab diesem Zeitpunkt war ich so wie verfangen. Und danach, sobald meine Situation dann mit der Krise tatsächlich nach unten gegangen ist, war ich komplett, also, dann bin ich im Endeffekt in diesem Netz reingerutscht.
In dem Moment, wenn du nichts mehr hast als Schauspieler, deine gesamte, deine gesamte Identität löst sich auf. Es gibt das Publikum in dem Sinne nicht mehr. Du bist dann nicht mehr, wenn du nicht auftrittst, dann kannst du sagen, ja, ich bin freier Schauspieler. Also es bricht so alles weg. Womit beschäftigst du dich? Machst du Stimmübungen oder es wird dir in der Ausbildung nicht gelehrt? Was tut man mit der Zeit, wo man nichts tut? Also wie steht man da? Also wie rechtfertigt man sich?
Also zum Beispiel, jetzt habe ich kurz meine Mutter besucht und ich hatte so Zahnschwierigkeiten. Es war in so einem kleinen Dorf. Ich bin dann zum Zahnarzt gewesen und sie war völlig zerstört und sie sagte zu mir, sag mal, ich hoffe, es steht nicht auf der Krankenkassekarte, dass du arbeitslos bist. Sonst wird das jeder im Dorf erfahren. Ich sag's nicht mehr.
Ja, was machst du denn? Was machst du?
Ich hab's früher gesagt.
Ich gehe dem immer extrem gut aus dem Weg.
Auf einer Party ein, zwei Mal.
Weil mich das ehrlich gesagt und so das Reden über solche Sachen auch unglaublich erschöpft.
Und die Leute nehmen mich dann irgendwann mal nicht mehr ernst.
Ja, weil ich...
Ich bin dann nichts mehr.
In dem Sinne gesellschaftlich jetzt im Moment nichts vorzuweisen habe.
Ich bin dann, kommt dann automatisch auch, ach, die schafft es nicht.
Ich gehöre noch zu einer Klasse eines Bürgertums oder so, auch wenn man das jetzt nicht aussprechen würde. Aber eigentlich von dem Geld her bin ich Penner.
Und das ist wiederum diese Angst, diese ständige Angst. Jeder hat Angst, nach unten zu gehen. Und ich bin die Verkörperung dieses Niedergangs.
Im vollen Safte meines Lebens, so mit Ende 30, man ist sozusagen im besten Alter, ist bei mir so ein tiefer Einschnitt, dass nichts mehr funktioniert.
Ja, es ist keine Ausnahme, es ist kein Ding, aber es stigmatisiert dich einfach.
Darf ich? Paragraph 31, Pflichtverletzung. 1. Erwerbsfähige Leistungsberechtigte verletzen ihre Pflichten, wenn sie trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis 1. sich weigern, in der Eingliederungsvereinbarung oder in dem diese ersetzenden Verwaltungsakt nach Paragraph 15 Absatz 1 Satz 6 festgelegte Pflichten zu erfüllen, insbesondere in ausreichendem Umfang Eigenbemühungen nachzuweisen.
Das ist so wie, das ist ein psychologisches Ding. Wenn du auch vor dem Sacharbeiter sitzt, das ist grauenvoll, einfach grauenvoll. Du bist ein Nichts. Erstmal wusste ich gar nicht, was das ist, ein 1-Euro-Job, was das genau bedeutet. Und für mich war irgendwie dann auf einmal, ob ich nochmal in der Hierarchie noch runterrücke. Also wirklich bei den Leuten, die hoffnungsloser als hoffnungsloser sind.
Als dann mein Arbeitslosengeld 1 auslief und dann habe ich angefangen, Musik zu machen wieder, dann ging das so. Ich konnte arbeiten und habe immer so da gejobbt und da gejobbt. Mal Anstreicherjobs, Musik auflegen, da mal ein bisschen was von einem Konzert. Sehr wenig, aber so habe ich da so durchgeschlängelt.
Das Erste, was sie zu mir gesagt hat, sie hat gesagt, okay, Sie sind erstmal eine Frau. Das ist scheiße. Also scheiße hat sie nicht gesagt, aber das ist sehr schwer. Dann, Sie sind 45, Sie sind alt. Sie haben überhaupt keine Chance. Weil Sie haben jetzt das Glück, wir werden miteinander arbeiten. Und früher hatten Sie einen Sachbearbeiter, mit dem Sie alle halbe Jahre gesprochen haben. Jetzt sprechen wir einen Monat gemeinsam zusammen. Wir werden das Problem lösen. Ich bin gespannt.
Schallplatten habe ich verkauft. Ich habe unter anderem in Russland mal eine Schallplatte gekauft. 1995 war das, von Pink Floyd. Und habe die auf eBay versucht zu verkaufen und kriegte daraufhin von der Gruppe Pink Floyd eine Klage an den Hals, weil diese Schallplatte nicht offiziell autorisiert war, was aber in so einem Dunkel, in so einer Grauzone passiert ist. Und dann kam eine Klage. Es waren nur 600 ein paar zerquetschte Euros. Da läpperte sich dann noch so Gerichtskosten und so weiter dazu. Das hat mich total aus der Bahn geworfen, plus, glaube ich, eine Nachzahlung von irgendwas noch. Das hat mir dann das Genick gebrochen.
Ich habe sie nochmal gefragt. Und hat sie gesagt, ich bin auch eine Frau, wissen Sie? Ich weiß, was Sie fühlen. Und ich so, mein Gott, ich wollte ihr sagen, aber Sie haben eine Arbeit. Deswegen können Sie gar nicht wissen, was ich fühle. Sie wissen gar nicht, was es heißt, ständig ihr vor Ihnen eine komische Komödie zu spielen. Weil es ist nun mal eine Komödie. Eine Komödie der Nicht-Arbeit, ja. Und dieses ständig da rumbetteln, also das nagt an einem.
Mein gesamtes, also all das, was ich in meinem Leben lang an Geld ausgegeben habe, was ich nicht hatte, sozusagen, das hat sich mal in einem Jahr so zusammen gewurstelt und ist mir dann aber so richtig so punktgenau auf den Kopf gefallen. Und dann dachte ich so, Schluss, jetzt muss ich einen Cut machen. Ich wollte mir beweisen, dass ich ohne Hartz IV leben kann. Und auch wenn ich so ein komisch, seltsames Leben lebe, aber sagen, ich kann das Geld für mich verdienen.
Ich habe das so ein halbes Jahr ausgehalten. Ach so, und dann bekommst du auch Kurse. Da kommt dann so einer. Sie können während diesen 1-Euro-Job auch eine Ausbildung machen. Wir haben ganz tolle Ausbildungssachen. Zum Beispiel, wie man einen Gabelstaplerschein machen kann. So, ja, so eine Ausbildung.
Okay, Paragraph 10, Zumutbarkeit. Einer erwerbsfähigen, leistungsberechtigten Person ist jede Arbeit zumutbar, es sei denn, dass erstens sie zu der bestimmten Arbeit körperlich, geistig oder seelisch nicht in der Lage ist.
10. Zumutbarkeit. 1. Einer erwerbsfähigen, leistungsberechtigten Person ist jede Arbeit zumutbar.
Paragraph 10 Absatz 2. Eine Arbeit ist nicht allein deshalb unzumutbar, weil erstens sie nicht einer früheren beruflichen Tätigkeit entspricht, für die die erwerbsfähige, leistungsberechtigte Person ausgebildet ist oder die früher ausgeübt wurde.
Und ich weiß noch, dass ich auf so einem Warteflur saß und mitbekommen habe, meine Güte, du kannst dich jetzt hier erdrücken lassen vor der schwarzen Zukunft, weil ich auch nicht wusste, also ich war wirklich verängstigt. Aber in dem Moment dachte ich ganz kurz mal, stopp mal, wo bist du denn hier eigentlich? Was ist denn das hier eigentlich alles? Wie sieht denn das hier aus? Also was ist es mal jetzt so hinter der Angst?
Und ich hatte dann eine längere Zeit, nachdem ich Miete, Strom, Gas, Telefon bezahlt habe, habe ich dann nur noch 100 Euro im Monat zur Verfügung gehabt. Mit 100 Euro im Monat, das heißt, du hast 25 Euro in der Woche, um zu leben. Das ist schon wenig, sehr wenig. Du kannst auch keinen Ticket kaufen, du gehst nicht ins Kino, du gehst nicht aus, du gehst nirgendwo hin, du feierst auch keinen Geburtstag mehr. Das geht nicht. Und wie gesagt, um auszugehen, brauchst du Geld. Und ich möchte mich nicht unbedingt einladen lassen.
Und da, irgendwas muss da, glaube ich, das war an diesem Tag, ist irgendwas bei mir passiert. So, wo ich plötzlich gemerkt habe, es gibt eine Möglichkeit, alles anders zu denken tatsächlich. Und darum geht's. Darum geht's ja grundsätzlich in so vielen Dingen. Wie denke ich die Sachen? Wie benutze ich die Sachen? Wie benutze ich sie für mich?
Also ich renne dreimal die Woche, also das Billigste vom Billigsten. Ich mache kein Yoga, weil ich es mir nicht leisten kann, sondern einfach losrennen, auch mit komplett kaputte Turnschuhe, egal, ich renne los und fertig ist. Ich habe kein Geld, deswegen ist mein Essen relativ gesund. Also das ist schon mal das sehr Positive daran. Das heißt, man isst meistens nur Reis und Gemüse. Ein Kaffee und ein bisschen Schokolade und das war's. Also ich kann mir keinen Kuchen leisten und das ist auch gut so.
Also ich gehe nicht mehr hin, weil ich so in der Gesellschaft gestrandet bin oder so. Also weil ich sozusagen ja wirklich arbeitslos geworden bin und aus eigener Kraft nicht mehr vorankomme, so, sondern ich gehe jetzt hin, um das Geld zu bekommen, dass ich letztendlich, es klingt so ein bisschen pathetisch, aber was wirklich für die Gesellschaft machen kann, indem sie mir die Möglichkeit gibt, erstmal durchzuatmen, zu mir zu kommen und ich mich selbst aber auch schon als sehr sozialer Mensch empfinde und als jemand, der Menschen in meiner Umgebung was zurückgibt, was jetzt aber nicht mehr auf diesem Arbeitskraftding so basiert.
Aber was ist die Realität? Ist die Realität nur Geld verdienen? Ist sie nun mal nicht.
Ich bin das erste Mal in diese Behörde gegangen, nicht mit gesenktem Kopf, nicht als Verlierer, nicht beschämt.
Ja, also das heißt, ich habe mir schon so eine kleine Insel, um mich selbst zu schützen, aufgebaut und die ist gar nicht so schlecht, meine Insel.
Wie bin ich ein volles Mitglied einer Gesellschaft? Dieses volle Mitglied einer Gesellschaft, habe ich so den Eindruck, ist jemand, der genügend Geld verdient. Punkt. Und das ist eine Sache, die für mich nie gestimmt hat und für mich nie stimmen wird.
Weil was heißt das, arbeitslos? Das heißt, ich arbeite nicht. Nein, ich bin nicht arbeitslos, ich bin geldlos, ich bin arm. Das bin ich, aber nicht arbeitslos, ich arbeite jeden Tag.
Weil ich weiß, also Geld verdienen ist keine Herzensbildung, keine Seelenbildung, ist kein Leben, ist nichts.
Ich weiß nur nicht, kann man wirklich einen Menschen nach vorne bringen, wenn man ihn so auf dünn und dünn hält? Das glaube ich nicht.
Dörte Fiedler war das, darüber, wie Frau K. und Herr L. mehr oder weniger klarkommen mit Hartz IV. Gesellschaftszustand A, ich habe einen Job, alles okay. Gesellschaftszustand B, ich habe keinen Job, ich brauche Arbeitslosengeld. Zwischen den zwei Zuständen liegen im Fall von Birgit Feldehoff gerade mal 14 Tage. Als ihr Chef im Mai 2008 Insolvenz anmeldet, bekommt sie zunächst für ein Jahr ALG I und dann rutscht sie ab im Mai 2009 ALG II. Sie erlebt das, was viele in dieser Situation erleben, Frust über das System, den Umgang mit ihr, über diese vielen Anträge. Aber im Rückblick könnte man sagen, Birgit Feldehoff hat ihr Leben, das heute gut läuft, ihren jetzigen Job, diesem Hartz-IV-Frust zu verdanken. Aber erstmal war da, wie gesagt, 2009 die Begegnung mit Hartz IV.
Also erlebt habe ich das eigentlich ziemlich horrorähnlich. ALG I ging ja noch. Aber ALG II, ich bin in keiner Form aufgeklärt worden, was es überhaupt heißt, ALG II zu beziehen. Man wurde wirklich nur da reingedrängt und man sagte einem, Sie müssen dies unterschreiben, Sie müssen das unterschreiben. Und wenn Sie das nicht unterschreiben, gibt es kein Geld. Und hier noch Anträge und da noch Anträge. Also alles war wirklich wie in einem Papierwald und einem Papierwust. Ich habe natürlich alles unterschrieben damals, weil ich ja auch gar nicht wusste, welche Möglichkeiten und Rechte ich überhaupt habe.
Können Sie sich denn an einen Punkt erinnern, wo Sie wirklich gar keine Kenntnis hatten und unterschreiben mussten und dadurch dann hinterher Nachteile hatten?
Also Nachteile hatte ich durch die Unterschrift der Eingliederungsvereinbarung. Denn da sagte man mir auch, die muss ich unterschreiben, wenn ich die nicht unterschreibe, bekäme ich kein Geld. Und das macht einem natürlich irgendwo Angst, weil ich lebte zu dem Zeitpunkt ja auch noch mit meiner Tochter zusammen. Und wusste ja existenziell überhaupt nicht, wohin geht die Reise. Und dann unterschreibt man das natürlich. Und irgendwann habe ich natürlich dann mal mitgekriegt, dass das einfach Dinge sind, wo man die Leute reindrängen will, wo man den Leuten Angst mitmacht. Und dass die Leute aufgrund dieser Angst, dieser Existenzangst, dann natürlich hingehen und sagen, ja, ich unterschreibe das jetzt, um Gottes Willen. Man will mir jetzt das Geld kürzen.
Ja, aus Sicht des Jobcenters verständlich zu sagen, fördern und fordern. Ich möchte auch, dass sich da was bewegt und so. Man möchte ja auch Missbrauch verhindern damit.
Das ist richtig. Aber ich sag mal, es ist natürlich so, dass man damit im Grunde nicht großartig Missbrauch machen kann. Natürlich wird es mit Sicherheit Leute geben, die Missbrauch oder missbräuchlich diese Leistungen beziehen. Aber im Großen und Ganzen ist es meines Erachtens so, dass die Leute, die wirklich die Bezieher sind und die sich da auch kümmern und bemühen, alles Mögliche zu tun, um eben halt aus der Arbeitslosigkeit herauszukommen, dass denen eigentlich nur Steine in den Weg gelegt werden, so wie mir auch. Und es wurden mir wirklich dadurch neue Tätigkeiten regelrecht kaputt gemacht. Ich konnte diese Arbeiten nicht antreten. Es wäre zum Beispiel eine Tätigkeit gewesen, die hätte ich anfangen können in einem Büro für Grafikdesign und Kommunikation in Essen. Da wäre ich natürlich fachfremd gewesen. Es ging dann darum, dass zu dem Zeitpunkt verhandelt werden sollte, dass ein Eingliederungsgeld zum Beispiel unterstützend gezahlt werden sollte. Da ist dann gar nicht mehr drüber verhandelt worden. Die Leute haben sich überhaupt nicht gemeldet. Es ist nicht darüber gesprochen worden. Ich habe immer wieder gefragt. Man hat mich in keiner Form unterstützt. Und das fand ich schon ziemlich abartig, muss ich sagen. Ich habe irgendwann auch mal einen Vorstellungstermin gehabt in München. Ich bin dann ins Internet gegangen, habe geguckt, wie ist die günstigste Fahrt, weil man muss ja die günstigste Fahrt wählen, habe einen sehr günstigen Flug für den Hinflug gefunden. Zurück hat mir ein guter Freund aus München seine Bahnkarte gegeben, wo ich mit zurückfahren konnte. Und ich hatte trotzdem Schwierigkeiten, diese Kosten wiederzukriegen. Überhaupt die Genehmigung zu kriegen, nach München zu fliegen. Also man meint immer, es ist so, dass die Leute, die im Jobcenter arbeiten, meinen, man hätte nur ein rosiges Leben bei Hartz IV und das hat man definitiv nicht.
In dieser Zeit hat sich bei Ihnen Frust angesammelt, Frust aufgestaut. Und das haben Sie aber nicht einfach nur in sich reingefressen, sondern in eine bestimmte Richtung gelenkt.
Genau. Irgendwann wurde mir diese Drängelei, was natürlich auf die Psyche irgendwann geht, was man fühlt sich unsäglich schlecht in der ganzen Situation. Dadurch habe ich dann irgendwann eine Erwerbsloseninitiative gegründet, nachdem ich versucht habe, auf dem politischen Wege mich mal schlau zu machen, wer denn überhaupt bereit ist, jemandem zu helfen. Und da war eigentlich keiner, außer eben halt damals eine Partei, der ich dann auch beigetreten bin, aus reiner Solidarität damals. Wobei ich dann aber gesagt habe, ich werde jetzt zusehen, dass ich mich dagegen wehre. Und nicht nur für mich, sondern auch für andere, denn die anderen sind mit Sicherheit zum Teil genauso oder noch schlimmer beschwert als ich. Und habe dann eine Erwerbsloseninitiative gegründet.
Die Brücke Mülheim, können wir ruhig sagen. So
die
heißt
Brücke
der Verein.
Mülheim ist ein eingetragener Verein.
Genau. Angenommen, ich beziehe jetzt Hartz IV und sag, Birgit Felderhoff, liebe Brücke, bitte helft mir. Was könnt ihr denn für mich tun?
Also in erster Linie ist es so, dass wir zum einen erstmal hören, inwieweit ist da irgendwas gemacht worden? Inwieweit sind die Anträge gestellt? Sind Anträge generell schon gestellt worden? Wir sind also nicht der Auffassung, dass wir die Sozialagenturen oder die Jobcenter als unsere Feinde ansehen oder als unsere Gegner. Das auf gar keinen Fall. Man muss einfach dabei beachten, dass die Leute natürlich sehr, sehr viele Fehler machen, zum Teil angehalten werden, diese Fehler zu machen. Denn es gibt ja interne Geschichten, wonach sich die Mitarbeiter richten sollen. Das ist eben halt das, wo wir dann eben gucken, wenn wir dabei sind, läuft das immer ganz anders ab, als wenn der Betroffene alleine dahin geht.
Ja,
und es ist wesentlich ruhiger.
Woran liegt das denn?
Das liegt einfach daran, dass man einen Zeugen hat.
Irgendwann haben Sie dann durch diese Arbeit in dem Verein auch die Frau kennengelernt, die heute Ihre Arbeitgeberin ist.
Richtig,
kann man so sagen.
Genau.
Ja. Wie ist das passiert?
Also wir haben öfter in der Zeitung gestanden mit dem Erwerbslosenverein und dadurch hat irgendwann sich die Rechtsanwältin Gabriele Juncker gemeldet bei mir, telefonisch auf dem Handy des Vereins. Wir haben dann einen Gesprächstermin ausgemacht, haben uns dann getroffen und haben eigentlich relativ schnell gemerkt, dass da irgendwo die Chemie auch stimmt. Und seitdem macht Frau Juncker eben halt auch die Sozialberatung bei uns im Verein und dementsprechend haben wir da wirklich eine sehr, sehr große Unterstützung erfahren, die uns zum Teil natürlich auch viel Arbeit abnimmt.
Wenn jetzt jemand zu Gabriele Juncker kommt und sagt, ich brauche Hilfe und Sie sind dann auch mit dabei. Sagen wir mal, was verstehen Sie denn an einer Lage eines ALG-2-Beziehers besser, als ich das zum Beispiel würde?
Also ich kann mich zumindest in die Situation dieses Betroffenen hineinversetzen. Was man, sage ich jetzt mal, meines Erachtens nicht kann, wenn man diese Erfahrung selbst noch nicht gemacht hat. Weil ich denke, viele Leute sind einfach geprägt vom Hörensagen. Und man weiß einfach nicht, was passiert denn da tatsächlich mit den Menschen, die wirklich da am Gängelband sind und denen alles Mögliche zugemutet wird, dass sie sich wirklich richtig schlecht fühlen. Und ich meine, man sagt nicht umsonst, Hartz IV macht krank. Ich war dann irgendwann auch selbst in einer Krankheitssituation, wo ich gedacht habe, da kommst du gar nicht mehr raus. Aber
was hatten Sie denn?
Ich habe durch diesen ganzen Stress habe ich eine ganz heftige Reaktion meiner Schilddrüse erfahren, sodass ich selber eigentlich gedacht habe, ach mein Gott, du bist kurzatmig, du rauchst. Zwar nicht, wer weiß wie viel, aber vielleicht liegt es daran. Ich habe zwar viel Bewegung, aber vielleicht nicht die richtige und ich kriegte einfach keine Luft mehr. Und das kam aber durch meine Schilddrüse und durch diesen ganzen Stress. Und da bin ich jetzt seit knapp 4 Wochen quasi drüber weg, sodass mein Blutbild jetzt in Ordnung ist und mir es auch wirklich wesentlich besser geht als vorher.
Nehmen wir mal die Krankheit aus, dann könnte man aber, Ironie des Schicksals, doch sagen, in Ihrem Fall war Hartz IV kein schlechtes System. Es kommt halt nur drauf an, was du draus machst.
Das ist auf eine Art richtig. Zumindest hätte ich dann Frau Juncker auch nicht kennengelernt. Das hätte ich jetzt sehr schade gefunden. Aber ich sag mal, es ist in der Regel äußerst beschwerend, damit wirklich zurechtzukommen. Und ich kann wirklich ganz viele Leute verstehen, die psychisch einfach irgendwo auf der ganzen Linie nicht mehr mitkommen, weil die einfach ihr Leben nicht mehr stemmen können durch diese ganzen Beeinträchtigungen.
Aber Sie persönlich, sind Sie Hartz IV heute aus der Entfernung heraus dankbar?
Zum einen ja, weil ich habe wirklich gemerkt, ich meine, ich habe immer ein breites Kreuz gehabt. Ich habe mich auch nie unterkriegen lassen. Aber ich habe natürlich auch in der Situation gemerkt, dass mein Kampfgeist mich nicht verlässt. So ab und zu hat man zwar wirklich mal, auf Deutsch gesagt, so einen Durchhänger. Aber in der Regel habe ich dann festgestellt, dass es mich natürlich in vielen, vielen Dingen sehr gestärkt hat und ich ganz viele Dinge aus ganz anderer Sichtweise sehe, weil ich mich früher nie damit beschäftigt habe. Aber man sieht eben halt auch, man geht mit vielen Leuten auch ganz anders um. Das ist einfach der Punkt.
Phantasialand klingt ja erstmal nach Spaß, aber jeder, der den Blog kennt, in dem ich hier gelesen habe über Phantasialand, das heißt nämlich die Bundesagentur für Arbeit, der weiß, Spaß ist eigentlich woanders. Der Blog heißt Altona bloggt. Inge Hannemann schreibt darin, was sie über Hartz IV denkt. Das Besondere daran, Inge Hannemann ist eigentlich Arbeitsvermittlerin. Sie ist angestellt bei der Bundesagentur für Arbeit. Aber wenn man ihren Blog liest oder ihr Buch, die Hartz-IV-Diktatur, dann merkt man, die ist gleichzeitig auch schärfste Kritikerin. Aus Behördensicht ist sie so etwas wie der Fehler im System. Für viele Menschen, die ihr schreiben, ist sie diejenige, der sie trauen und die sie um Hilfe bitten, wenn sie mit dem Amt zu tun bekommen. Frauke Oppenberg hat sie in Hamburg getroffen.
Es regnet in Hamburg. Wir stehen im kalten Nieselregen vor dem Jobcenter Altona und schauen auf den graublauen Kasten. Es ist der Ort, an dem Inge Hannemann unbedingt arbeiten möchte. Ein Dreivierteljahr, so lange ist Inge Hannemann schon von ihrem Job als Arbeitsvermittlerin freigestellt. Und fast genauso lange kämpft sie vor Gericht dafür, wieder an ihren Schreibtisch zurückzukehren. Bisher vergeblich. Ihr Arbeitgeber sagt, sie störe den Betriebsfrieden.
Also jetzt sind gerade welche rausgekommen. Die dürfen nicht grüßen, oder?
Doch, natürlich dürfen sie grüßen. Aber es wird schon speziell hier in Hamburg drauf geachtet, dass ich hier keinen guten Ruf habe. Ja. Also es ist je nachdem, wie die Mitarbeiter selbst drauf sind. Ja. Und abhängig auch vom Standortleiter. Ne? Also es gibt ein Jobcenter in Hamburg, wo der Standortleiter sagt, du bist willkommen. Hier sitzt der Standortleiter, der mein Ex-Chef war. Da bin ich, glaube ich, eher nicht so willkommen.
Inge Hannemann hat 8 Jahre in verschiedenen Jobcentern gearbeitet. Es sind Kollegen, die an uns vorbeigehen. Kaum einer grüßt. Und wenn, dann ist es nur ein leichtes Kopfnicken.
Ich glaube, die haben eher Angst davor, wie geht man mit mir um? Bin ich jetzt loyal gegenüber sozusagen der Führungskraft in diesem Haus oder bin ich loyal einer Kollegin gegenüber?
Wir haben uns früh getroffen, weil sie sowieso jeden Morgen zwischen 4 und 6 aufsteht. Um diese Uhrzeit kann sie am besten Texte schreiben, hat sie mir am Telefon verraten, als wir uns verabredet haben. Die Texte landen dann in ihrem Blog. Inge Hannemann ist nicht nur ausgebildete Speditionskauffrau, sie hat auch Journalismus studiert. Ihre Texte lesen viele. Altona bloggt hat im Schnitt 100.000 Klicks im Monat. Das Frühstück lehne ich dankend ab. Dann bleibt auch mehr Platz auf dem Küchentisch, auf dem Inge Hannemann nun stapelweise Papiere ablegt.
Ja, hier habe ich jetzt einen Fall. Sie möchte eine zweite Ausbildung machen. Dann wurde abgelehnt, weil eine zweite Ausbildung nicht möglich ist. Und aufgrund einer Erkrankung kann sie ihren Beruf nicht mehr ausüben. Ja, und dafür gibt es aber auch Nachweise und das Jobcenter ignoriert das.
Rechtsberatung darf Inge Hannemann nicht geben, aber sie antwortet trotzdem im Konjunktiv. Sie weiß, wie sie mit Worten umgehen muss, um nicht angreifbar zu sein. Täglich bekommt sie rund 60 Mails und Briefe, in denen Menschen von ihren Erfahrungen mit den Jobcentern berichten. Sie alle erhoffen sich von Inge Hannemann endlich Hilfe.
Ich glaube, wenn ich alles einsortieren würde, hätte ich über 20 Ordner vielleicht. Ich brauche einen Lagerraum. Habe ich nicht.
Inge Hannemann sammelt fast alles, auch interne Dienstanweisungen, Zielvereinbarungen, Dokumente, die für die Öffentlichkeit nicht bestimmt sind.
Ich kriege die per Post, anonym. Ja, oder per PDF anonym. Ohne Kommentar, einfach nur diese Dokumente. Wenn ich es per Post kriege, kommen Briefe dazu, natürlich ohne Unterschrift, per Schreibmaschine oder PC, mit der Bitte, daraus was zu machen, das in die Medien zu bringen.
Die Presse nennt sie Hartz-IV-Rebellin. Inge Hannemann ist die erste Jobcenter-Mitarbeiterin, die öffentlich mit Namen und ihrem Gesicht gegen die Zustände bei ihrem Arbeitgeber protestiert. Sie ist nicht mehr die Einzige, die sich in die Öffentlichkeit getraut hat, aber die Einzige, die immer noch dort steht. Auf einsamem Posten fühlt sie sich trotzdem nicht.
Eigentlich eher traurig, ne? Weil dieses System von Angst geprägt ist, auf beiden Schreibtischseiten. Dass ich sage, wie ist das möglich, dass eine so eine große Behörde so viel Angst ausübt und macht auf 100.000 Mitarbeiter gesamt gesehen mit den Arbeitsagenturen, dass die sich nicht trauen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Ne? Aber gefühlt ist es 60-70%. Ja. Und das ist auch das, was mir die Kollegen auch widerspiegeln, ne? Dass sie sagen, weißt du, Inge, wir sind hier ja alle eigentlich unzufrieden. Ja, wir machen Dienst nach Vorschrift. Es ist nicht immer alles ganz so krass, wie du sagst. Also ich diskutiere ja mit denen auch. Und ich sage ja auch immer, es sind gar nicht alle Kollegen so schlimm. Und nicht jeder macht Willkür, ja, also definitiv nicht. Ne? Und, aber ich glaube, die Unzufriedenheit ist sehr, sehr hoch. Ja.
Diese Unzufriedenheit hat sehr lange an Inge Hannemann genagt. Sie erzählt mir, wie sie 2005 als Vermittlerin damals noch in der Arge angefangen hat. Hartz IV ist gerade in Kraft getreten. Eine Reform, die sie damals schon kritisch sieht. Aber sie braucht das Geld, das sie hier verdient. Es ist mehr als für die Dozentenstelle, die sie vorher hatte. Und sie findet eine Rechtfertigung für sich, als Arbeitsvermittlerin vielleicht doch an der richtigen Stelle zu sein.
Die Arbeit mit den Menschen, dass ich dann für mich dachte, das System ist scheiße, muss ich leider mal so salopp sagen. Aber wenn ich mit den Menschen versuche, gut zu arbeiten, im Sinne von denen, dann habe ich zumindest in meinem Kreis etwas, vielleicht kann ich etwas dämpfen. Ja. Und das hat an sich auch gut funktioniert.
Ich war noch nie in einem Jobcenter. Ich weiß nicht, was mich dort erwarten würde. Inge Hannemann versucht mir zu erklären, wie mich ihre Kollegen wahrscheinlich behandeln würden.
Die würden vermutlich sagen, ich selber hatte noch nie eine Journalistin, glaube ich, oder einen Journalisten, nee. Aber da, ich denke, es geht eher in die Richtung wie bei Schauspielern. Das ist ja kein richtiger Beruf. Ja, die haben ja eh keine Chancen, die sollen mal einen richtigen Beruf machen. Also kriegen sie einen Vermittlungsvorschlag als Bürohelfer oder so, solche Sachen. Ne? Schon ein bisschen versucht, artverwandt. Callcenter passt natürlich auch. Sie sind der ideale Kandidat für Callcenter. Sie können ja quatschen. Ja. Und das ist so, es ist so, ich glaube, es gibt kein Wort. Ist es grotesk, ist es skurril, ist es bösartig, ja, es ist, ja.
Und wenn ich sagen würde, nee, Callcenter finde ich doof, mache ich nicht?
Dann kann ich sie natürlich sofort sanktionieren, weil ich habe ja wunderbare viele Callcenter-Jobs. Ja, da kriege ich sie ja innerhalb von einem Tag oder einer Woche unter. Ja, und sie verweigern sich, also sanktioniere ich sie 30%. Wollen sie natürlich nicht. Dann okay. Werden sie es tun. Oder sie bringen mir ein ärztliches Attest und sagen, sie sind dafür nicht fähig.
Weil ich eine Allergie gegen Telefonhörer habe.
Zum Beispiel. Wird aber schwierig im Callcenter, ja.
Sanktionieren, das ist, was Inge Hannemann am meisten am Umgang mit den Erwerbslosen ärgert. Kunden heißen sie jetzt im Sprachgebrauch der Jobcenter. Aber wie Kunden werden sie nicht behandelt. Verpasst ein Kunde einen Termin, wird seine Leistung gekürzt. Lehnt er ein Bewerbungstraining oder einen 1-Euro-Job ab, ebenso. Es sei denn, es gibt einen triftigen Grund. In der Praxis der Jobcenter ist nur eine Krankheit ein triftiger Grund. Nicht aber für Inge Hannemann.
Die Leute hatten für mich in meinen Augen immer einen wichtigen Grund. Ja, wenn mich einer anruft und sagt, Frau Hannemann, ich schaffe es nicht, ins Jobcenter zu kommen, weil ich keinen Bock aufs Jobcenter habe, ist das für mich ein wichtiger Grund, weil die Ursache ist ganz tief. Und die Ursache ist nämlich die, dass er genau weiß, er kriegt im Grunde genommen gar keine Hilfe, es hat gar keinen Sinn. Ja, er hat resigniert und eine Blockade. Und da muss man ran. Ja, und wenn einer sagt, er geht nicht in diesen 1-Euro-Job, ist das für mich auch ein wichtiger Grund, weil das wirklich in Anführungszeichen Sklavenarbeit ist. Ja, und ein 1-Euro-Job bringt keine reguläre Arbeit.
Inge Hannemann sanktioniert nicht. Sie nimmt sich Zeit für ihre Leute, wie sie ihre Kunden nennt. Und sie versucht, erst einmal intern etwas zu verändern.
Also ich habe immer viele Fragen gestellt und habe schon versucht, Diskussionen anzufachen, sozusagen innerhalb der Teambesprechung auch, die zum Teil sehr schnell abgeblockt worden sind. Also ich kam gar nicht zu Wort. Oder eben mit dem netten Hinweis, verlassen Sie bitte den Raum.
Schnell hat sie den Ruf der unbequemen Querulantin. Inge Hannemann bekommt das zu spüren. Wenn etwas in ihrem Büro kaputt ist, der Drucker oder der Monitor, wartet sie wochenlang auf Ersatz. Ihr Telefon wird abgehört.
Das kann man erkennen am System, also dummes System. Ja, da gehe ich in ein Programm rein und sehe, wenn ein grünes Lämpchen in diesem Programm leuchtet, wird mitgeschnitten. Ne? Dann, und das habe ich dann halt immer mal probeweise ausprobiert und habe ich gedacht, das ist okay, sollen Sie mal machen, dann sehen Sie, wie man auch nett mit Erwerbslosen sprechen kann, ja?
Mobbing und Bossing nennt sie das. Fast harmlose Ausdrücke für das, was Inge Hannemann mir an ihrem Küchentisch berichtet.
Der Höhepunkt war ja dann, als mein Standortleiter meint, er müsste mich zum internen, zu einer internen Psychologin schicken, mit dem Verdacht auf Schizophrenie. Ich dann dort auch hingegangen bin und die Psychologin das eine absolute Frechheit fand. Also sie hat mir diesen ganzen Mail-Kontakt und den Antrag auch ganz offen gezeigt. Und sie sagt, das ist eine absolute Kompetenzüberschreitung. Und sie dann auch sehr ausführlich Rückantwort geschrieben hat, da liegt gar nichts vor.
Wenige Monate nach diesem Vorfall geht Inge Hannemann mit ihrer Hartz-IV-Kritik an die Öffentlichkeit. Sie ist vorbereitet, hat sich beim Verein Whistleblower-Netzwerk informiert, was auf sie zukommen kann, alle möglichen Konsequenzen durchgespielt. Familie und Freunde sind eingeweiht. Dann erst im April 2012 beginnt sie, ihren Blog zu schreiben.
Ich war empört, ich war gar nicht wütend, ich war empört. Wut ist was anderes und Zorn. Wie man mit den Menschen dort umgeht und vor allen Dingen, wo laufen wir gesellschaftspolitisch und Gesellschaft auch sozial hin. Ja, und es ist eine Stigmatisierung, eine Ausgrenzung einer bestimmten Gruppe einfach. Ja. Und ich dachte, nö, wir brauchen hier eine ganz andere Diskussionskultur jetzt. Ja. Und das, was die Erwerbslosen seit Jahren ja beklagen, die haben ja recht. Ja. Und ich hatte aber den Eindruck, die werden gar nicht ernst genommen. So, und deswegen habe ich gedacht, ein Widerstand muss von außen und innen kommen.
Inge Hannemann schreibt einen Brandbrief an die Bundesagentur für Arbeit. Es ist ein wütender Brief. Wie viele Tote, Geschädigte und geschändete Hartz-IV-Bezieher wollen Sie noch auf Ihr Konto laden? Fragt sie den Vorstand der Bundesagentur. Ihr Arbeitgeber antwortet mit Hausverbot und Freistellung. Inge Hannemann darf vorerst nicht mehr als Arbeitsvermittlerin arbeiten. Still wird sie dadurch nicht.
Das war ja das auch, was die Bundesagentur für Arbeit, glaube ich, zum Teil bis heute unterschätzt hat. Dass sie gedacht haben, was Herr Weiß auch mal in meinem Interview sagte, ja, jetzt sind, da war ich glaube ein halbes Jahr in der Öffentlichkeit oder so, ein paar oder so besonders mutig, ja, aber das wird ja nicht mehr lange gehen. Was mich dann anspornt. Ich denke, na jetzt aber erstmal das Recht, ne? Also ich fange doch erst an.
Sie bloggt weiter, gibt Interviews, hält Vorträge, spricht vor dem Petitionsausschuss des Bundestages. Und Inge Hannemann klagt vor dem Arbeitsgericht gegen ihre Suspendierung. Sie kämpft dafür, an ihre alte Stelle als Arbeitsvermittlerin zurückzukehren. Im kommenden August erst wird darüber endgültig entschieden. Bis dahin bezieht Inge Hannemann ein Büro in der Integrationsbehörde. So, wie es ihr Arbeitgeber will. Das hat das Gericht an diesem Montag in einem Eilverfahren entschieden. Ihren Kampf gegen Hartz IV wird sie trotzdem weiterführen.
Das ist ja deren Hoffnung, dass ich dann weniger Zeit habe, auch mit den Medien oder sonst was. Nein, das wird natürlich nicht passieren.
Frau Koppenberg war das über Inge Hannemann, den Fehler im System. Das war die N100 mit Geschichten aus Harzland. Mitgemacht dabei haben Dörte Fiedler, Wolfgang Schiller, Frau Koppenberg, Konstantin Zurawski, in der Technik Alex Stojanow. Ich bin Stefan Beuting. Danke euch fürs Zuhören.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.